Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, hier mit mir, Marco, heute in Folge 55. Ja, ich möchte gar nicht groß drumherum reden. Es gab ja eine kleine mittlere Pause, bedingt durch einen Urlaub bei mir. Und die Zeit habe ich natürlich auch genutzt, um mir Gedanken zu machen zu neuen Themen, beziehungsweise sind diese neuen Themen recht automatisch zu mir gekommen. Und ich würde sagen, wir machen gar keine lange Vorrede, sondern fangen gleich mal direkt mit dem ersten Thema an. Und zwar ist das ein Thema, auf das man relativ regelmäßig wieder zurückkommt, wenn man als Minimalist erstmal den großen Krempel, die vielen Sachen, die Dinge, die man greifen kann, entsorgt hat. Ja, dann gibt es einfach ein paar Themen, auf die man immer wieder irgendwie zurückkommt, ob man will oder nicht. Und ja, dieses Thema dreht sich um etwas sehr Existenzielles, und zwar den eigenen Körper, den ja, auf den kommt man irgendwann wirklich zurück, wenn man die meisten Sachen entsorgt hat, in der einen oder anderen Art und Weise. Und in dem jetzigen Fall ist es das Thema Sport bzw. Bewegung. Wir können also als Überschrift hinschreiben, Sport-Bewegung trifft auf Minimalismus. Jetzt kann man Sport natürlich alles andere als minimalistisch betreiben, aber als geübter Minimalist komme ich, wenn ich irgendetwas anfange, immer, ja, ich habe halt diesen Minimalismusfilter, also von daher gibt es so ein paar Sportarten, für die ich mich per se gar nicht so sehr interessiere, auch wenn ich die, ja, mir irgendwie vielleicht vorstellen könnte in einer schwachen Minute, aber der Gedanke, dann da gleich so viel Ausrüstung mir anschaffen zu müssen, wie bei, naja, jetzt fällt mir nichts Richtiges, Klettern vielleicht mit ganz vielen Seilen und Helm und speziellen Schuhen und Pulvertasche und so weiter. Das wäre höchstens was, wenn es einen Ort gäbe, wo ich mir die ganzen Sachen dann jedes Mal leihen könnte. Aber so richtig, richtig minimalistisch wäre das dann für mich persönlich auch nicht. Wobei ich mir auch überlegt habe, dass ja, wenn das Einzige ist, was man so tut an Sportlichkeit und man ansonsten keinen Krempel hat und seine Sportausrüstung intensiv benutzt, dann würde das für mich auch noch irgendwie unter einem minimalistischen Lebensstil gehen. Im Urlaub bin ich zum Beispiel an jemandem vorbeigelaufen, der geangelt hat. Der hatte seinen Roller dabei und hinten einen kleinen Anhänger und hatte da seine komplette Angelmontur mit drin, mit allem, was man dann so braucht, mit Netz und mit Angel und mit, ja, stellt's euch selber vor, was man halt alles so als Angler braucht, Schutzkleidung, Gummistiefel, all diese Sachen halt. Er scheint auf den ersten Eindruck nicht sehr minimalistisch, aber dann habe ich mir gedacht, naja, aber wenn das Einzige ist, was der gute Mann da mehr oder weniger besitzt an Dingen, die man jetzt nicht vielleicht lebensnotwendig erachtet, dann ist das doch durchaus auch eine Art minimalistische Sportart. Aber nun gut, Sport ist für mich eher etwas, wo ich mich relativ viel bewege und deswegen ja, wäre jetzt Angeln zum Beispiel jetzt nichts für mich. So richtig minimalistisch, das Minimalistischste eigentlich, was ich mir so derzeit vorstellen kann, wäre das sehr vernachlässigte und ganz zu Unrecht irgendwie verpönte Spazierengehen. Man kann einfach sofort vor die Haustür treten und spazieren gehen. Man kann durch den Wald spazieren gehen und entdeckt die Natur neu. Man kann durch die eigene Stadt spazieren gehen und entdeckt da etwas neu. Man kann beim Spazierengehen die Zeit variieren. Man kann nachts durch seine eigene Stadt spazieren gehen. Sehr interessant. Das ist nichts, wofür man besonderes Equipment bräuchte. Ganz normale Straßenschuhe reichen aus. Die Kleidung, die man halt so trägt. Man kommt noch nicht mal wirklich in Schwitzen, aber bewegt seinen Körper trotzdem. Das ist ein guter Anfang, finde ich. Also für jeden, der irgendwie sagt, ich möchte jetzt wieder mit Sport anfangen, bin aber sehr, sehr unsportlich, warum nicht einfach mit dem Spazierengehen anfangen? Man kann das sofort machen. Man braucht auch keine Pulsuhr und man braucht auch keinen Schrittzähler, um diese berühmten 10.000 Schritte jeden Tag erreichen. Finde ich persönlich sogar eher hinderlich, weil man dann wahrscheinlich eher die Tendenz hat, nach 10.000 Schritten vielleicht aufzuhören oder sich zu ärgern, wenn man nur 9.000 geschafft hat. Ich würde empfehlen, all diesen Firlefanz wegzulassen und einfach loszugehen. Ich persönlich würde wahrscheinlich, weil ich das sehr, sehr gerne tue und dann ansonsten nicht so gut dazu komme, einen Podcast hören, eine andere mag Musik hören. Das ganz Minimalistische wäre natürlich mal den Smartphone ganz in der Tasche zu lassen und einfach mal mit offenen Ohren und Augen durch die eigene Stadt zu laufen, durch die Natur zu laufen. Vielleicht auch mal die Gelegenheit zu nutzen, den einen oder anderen Plausch zu riskieren mit einem entgegenkommenden Menschen. Ja, und einfach mal anfangen und das zu einer Routine machen. Und wenn man dann mehr möchte, kann man ja das Tempo auch ein bisschen erhöhen. Das habe ich nämlich jetzt getan. Das sogenannte Joggen, Laufen, früher nannte man das, glaube ich, Dauerlauf, hat mich wieder gepackt und macht mir sehr, sehr viel Spaß, nachdem ich erst einen kleinen Fehler begangen habe. Ich habe nicht angefangen zu joggen und bin sofort in die Leistungsfalle getappt. Aber auch nur 2 oder 3 Mal. Hatte mir dann tolle Musik auf die Ohren gepackt und bin dann viel zu schnell gelaufen und hatte Schmerzen beim Laufen, war völlig außer Puste, als ich zurückkam nach einer halben Stunde, hatte mir irgendwie diesen wahnsinnigen Gedanken in den Kopf gesetzt, ich müsste unbedingt durchlaufen. Ja, ganz, ganz viele komische Gedankenfehler und falsche Glaubenssätze gehabt. Und das habe ich dann aber noch zum richtigen Moment korrigiert und bin auf eine sehr entspannte Art gestoßen, wie ich das Joggen für mich betreiben kann. Nämlich, indem ich einfach so lange in einem mäßigen Tempo vor mich dahin trotte, laufe, so, das sagen ja auch immer die Sportexperten, so, dass ich mich noch unterhalten könnte, das ist dann wohl die richtige Pulsfrequenz. Und wenn der Schmerz kommt, wenn die Wade anfängt weh zu tun, wenn es kurz gesagt keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf zu laufen und gehe ein paar Schritte oder auch ein paar Schritte mehr, bis es wieder geht und dann laufe ich weiter. Dabei ist mir eingefallen, dass das wohl auch die effektivste Möglichkeit ist, vorwärts zu kommen. Das ist so in der Outdoor-Szene. Ich hatte mich ja mal ein bisschen mit Prepper-Tun beschäftigt und Survival-Geschichten. Und es ist wohl die effektivste Möglichkeit, eine maximale Strecke zu laufen, indem man einfach so lange läuft, wie man kann, in einem mäßigen Tempo. Und wenn man nicht mehr kann, dann geht man einfach schnell weiter in einem schnellen Schritt, so wie man das dann halt gerade kann. Und sobald man wieder kann, läuft man wieder. Ja, ich habe mir sagen lassen, dass auch Profis beim Ironman die Strecke nicht immer komplett durchlaufen, sondern dass da auch zwischendurch gegangen wird. Fand ich sehr ermutigend für mich, dass ich gar nicht immer durchlaufen muss und nicht immer in diesen Schmerz reingehen muss. Fand ich dann für mich auch nur sehr, sehr logisch, was so die Gehirnlogik angeht, denn unser Gehirn ist ja bekanntlich darauf getrimmt, Angenehmes zu suchen und Unangenehmes zu vermeiden. Und von daher ist es eigentlich nur logisch, dass mein Gehirn jedes Mal, wenn ich an Joggen denke, sich daran erinnert, dass das wehtut und Schmerzen bereitet und mir gleich so ein paar Ausreden dahinlegt mit, du solltest noch Tag mehr Pause machen und das Wetter ist nicht gut und das passt heute nicht und du möchtest doch lieber eine Serie mit deiner Freundin gucken und du möchtest das doch viel lieber machen und. Man kennt das ja. Seitdem mir das Joggen aber einfach Spaß macht, weil ich so lange laufen kann, wie ich will und ja, ich mir das halt maximal angenehm gestalte, macht mir das Laufen auch wieder richtig viel Spaß und ich kann es problemlos jederzeit überall ausführen. Und ja, ihr könnt es ja ahnen, ich bin diesmal zum Glück nicht in die von mir so bezeichnete Porphyritis-Falle gefallen und ich habe mir nicht gleich neue Laufhosen und diese kleinen Gummibänder mit Wasserfläschchen aus Plastik, wo irgendwie nur 2,0 Liter Wasser reinpassen, gekauft. Ich war auch nicht auf dem Laufband und habe meinen Laufstil analysieren lassen. Nein, ich bin einfach mit meinen kurzen Sporthosen unterwegs und laufe. Das finde ich sehr angenehm und sehr minimalistisch und kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Also probiert es doch vielleicht einfach mal aus, wenn ihr zum Thema Bewegung kommt. Und Bewegung ist ein ganz wichtiger, zentraler Baustein in jedem Leben. Dann, ja, fangt an, spazieren zu gehen oder auch wandern. Ist eine sehr schöne Art, mit der Bewegung anzufangen. Oder eben das Joggen, aber ganz ohne sich irgendwie Stress dabei zu machen. Stress hat man ja im Normalfall schon genug, der von außen auf einen einprasselt. Da muss man sich nicht noch selbst irgendwelche Stressoren ins Leben holen. Man kann gerne, wenn man das möchte, mit Zielen arbeiten. Ich habe jetzt nicht für jeden Lebensbereich irgendwelche Ziele, wo ich drauf zuarbeite, weil ich selbst ein bisschen unter der Perfektionismuskrankheit leide und ja aus einem Ziel dann auch schnell wieder Stress wird. Ich selbst habe für mich da eher die Lösung der kleinen Babyschritte gefunden, dass ich sage, ich mache die Sachen, die ich gerne tun möchte, die mich vorwärts bringen in meinem Leben, tue ich jeden Tag ein bisschen. Beim Sport mag das nochmal ein bisschen anders sein, weil da sollte man Trainingspausen setzen, damit der Körper sich gut erhalten, wieder gut erneuern kann, regenerieren kann. Aber bei mir ist so ein Beispiel das Lernen einer Sprache. Bei mir ist es da das Französische. Bei euch mag es irgendetwas anderes sein, womit ihr euch geistig auseinandersetzen wollt, wo ihr etwas lernen wollt, vielleicht eine andere Sprache oder ihr möchtet euch in irgendeine Sache einarbeiten und leidet auch so ein bisschen unter dieser Perfektionismus-Krankheit, sage ich mal, beziehungsweise positiv gesprochen, dass es euch relativ leicht fällt, euch voll auf eine Sache einzulassen und euch da drauf zu stürzen. Dass ihr ganz, ganz hell brennt in den ersten Wochen, aber dieses Tempo dann nicht immer ganz durchhaltet. Das ist auch so ein Punkt, der ein bisschen schwierig werden kann im Leben. Oft entdeckt man, dass man eine Sache sehr, sehr gerne macht oder man hat ein neues Ziel und stürzt sich voll drauf und lässt dafür vielleicht andere Lebensbereiche, die auch gleich wichtig sind, ein bisschen schleifen. Man schläft vielleicht dann viel zu wenig oder verfällt in schlechte Essgewohnheiten zurück, hat dann vielleicht sein BWL-Studium neben dem Beruf noch in einem Jahr absolviert, aber hat dafür 15 Kilo zugenommen, obwohl man doch eigentlich eher abnehmen wollte. Also mache ich es so, dass ich diese Dinge ganz nebenbei in mein Leben integriere und zum Beispiel beim Sprachenlernen ist es so, dass ich mir sage, jeden Tag 20 Minuten. Das klingt relativ wenig, ist es tatsächlich auch. Ich schaffe es problemlos, jeden Tag auch im Urlaub 20 Minuten weiter Französisch zu lernen und merke auch, dass ich mit kleinen Schritten immer vorwärts komme. Aber ja, das führt natürlich dazu, dass man nicht nach 3 Monaten wie in einem Crashkurs schon irgendwie die Sprache spricht oder besonders toll versteht. Aber man macht kleine Schritte vorwärts und man überfordert sich nicht damit. Bei der Bewegung ist das ganz ähnlich. Ich integriere die schon seit langer Zeit in meinen Alltag. Also ich benutze überall, wo es irgendwie geht, auf keinen Fall den Fahrstuhl. Auf der Arbeit zum Beispiel haben wir einen Fahrstuhl, mit dem ich fahren könnte, aber auch Treppen. Da laufe ich natürlich die Treppen und ich versuche natürlich das Auto so oft stehen zu lassen, wie es irgendwie geht. Freizeitaktivitäten mit Freunden, wenn ich mich verabrede, versuche ich da immer es irgendwie sportlich zu halten. Ich verabrede mich dann eher im Schwimmbad und ziehe ein paar Bahnen, als mich irgendwie in eine Kneipe zu setzen und da ein paar Bier zu trinken. Und so versuche ich halt gute Gewohnheiten aufzubauen und ja, das alles schon in meinen Alltag zu integrieren, damit das eben nicht nochmal wieder extra Stress wird. All diese Bereiche, die einen, die Chance haben, euer Leben zu verbessern, und da gehört meines Erachtens ja so die Bereiche Körper, Ernährung, Bewegung, aber auch Freunde und soziales Umfeld, Familie dazu. Da gehört ja Entspannung dazu, Schlaf, ein ganz wichtiger Bereich. All die Dinge sollte man versuchen, in einen Einklang zu bringen, ohne dass irgendetwas ein besonders starkes Gewicht hat. Da gibt es natürlich immer unterschiedliche Phasen und ja, Familie und Kinder sind bei mir zum Beispiel, haben natürlich einen viel stärkeren Fokus als jetzt mein Hobby, eine Sprache zu lernen oder auch fairerweise gesagt einen Podcast zu produzieren, den ich in meiner Freizeit produziere. Das ist kein finanzielles Standbein, das ich hier aufbauen möchte oder irgendetwas anderes in diese Richtung, dass ich nach besonders vielen Hörern oder besonders vielen Klicks mich sehne, sondern ich mache das gerne und mache das ab und zu und immer mal wieder ein bisschen. Aber ja, es gibt andere Lebensbereiche, die mich natürlich persönlich weiterbringen. Darüber erzähle ich ja auch sehr gerne, aber die dürfen dann bei all dem darüber erzählen auch nicht zu kurz kommen. Also wenn ich in meinem Podcast etwas erzähle, möchte ich das ja auch vorher ausprobiert haben und auch schon tun. Und es wäre jetzt nicht meins, dass ich nur darüber erzähle. Ja, dann kommen wir auch schon zu einem nächsten Thema. Und zwar angelehnt an das Thema Bewegung habe ich mich in den letzten 2 Wochen auch ein bisschen ausgelöst durch die letzte Folge vom Minimalismus-Podcast vom Daniel und vom Michael, der ja auch um das Thema Ernährung kreiste, habe ich mir nochmal so Gedanken über meine eigene Ernährung gemacht. Ich habe da schon relativ viel rumprobiert und ja, habe jetzt für mich persönlich keinen so großen Auslöser, dass ich sage, ich bin jetzt besonders übergewichtig und würde da jetzt gerne viele Kilos verlieren. Aber naja, es ist schon so, dass ich ganz gerne noch fitter wäre, als ich jetzt bin, mehr Ausdauer hätte und allgemein ein bisschen, ein bisschen trainierter ganz gerne wäre. Und ich habe da für mich auch ein Ziel definiert, aber das muss ich erst mal herausstellen, ob das wirklich das Richtige ist. Deswegen an dieser Stelle da erstmal nichts. Und für euch ist ja auch eher so die Quintessenz, die ich aus allem daraus ziehe, wahrscheinlich interessanter. Und in dem Zusammenhang habe ich einen sehr, sehr interessanten Podcast entdeckt oder wie ich das vielleicht anderen gegenüber sagen würde, die jetzt das Thema Podcast noch nicht so richtig für sich entdeckt haben, in Klammern leider, würde ich das vielleicht so formulieren, dass ich jetzt versuche, meine Essgewohnheiten zu optimieren. Mit Hilfe einer Ernährungsexpertin, Ernährungspsychologin, wenn man das so sagen kann. Kann man, glaube ich. Und zwar möchte ich euch da den Podcast ans Herz legen, wenn ihr euch dafür auch interessiert, für das Thema Ernährung. Und nochmal, man muss da gar nicht unbedingt den Fokus haben auf, ich will jetzt ganz viel abnehmen. Und zwar den Podcast möchte ich euch empfehlen von der Bastian Neumann, der da heißt Ernährungspsychologie leicht gemacht. Den findet ihr auch in meinen Shownotes. Und ja, da habe ich für mich ein paar Weisheiten rausgezogen, beziehungsweise bin immer noch dabei, weil ich jetzt, ich glaube, die ersten 20 Folgen im Urlaub gehört habe. Nee, ich bin sogar schon weiter. Ich bin schon bei Folge 36. Und da hörte ich es gerade im Hintergrund, weil ich jetzt aus Versehen auf Play gedrückt habe. Da habe ich ein paar Gedanken für mich rausgezogen, die ich ganz gerne mit euch teilen würde. Ich mache das aber relativ kurz und knapp. Und wer sich für das Thema Ernährung im Zusammenhang mit Psychologie und im Zusammenhang mit Gewohnheiten interessiert, der ist auf jeden Fall bei der Bastian sehr, sehr gut beraten. Und meine Empfehlung gilt, einfach mal in den Podcast reinzuhören, ob das was für euch ist. Mich bringt es jedenfalls gerade ein gutes Stück vorwärts, was so die Ernährung angeht. Was für mich nicht ganz neu war, aber mich wieder daran erinnert hat, war, dass wir im Grunde den ganzen Tag, so 90%, sagt man wohl, unserer Entscheidungen, die wir so tagtäglich treffen in unserer Alltagsroutine, sind eben genau das, Routineentscheidungen, nämlich Gewohnheiten. Und wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, dann funktioniert eine Gewohnheit immer so, dass man einen Auslösereiz hat und daraufhin eine Reaktion zeigt, mit der Absicht, eine Belohnung zu erhalten. Also bei mir wäre das zum Beispiel ganz klassisch, ich schaue abends nochmal eine Serie oder gucke irgendwas etwas im Fernsehen oder bei YouTube oder sonst was, schaue mir etwas an und dabei esse ich, obwohl ich schon Abendbrot gegessen habe, dann nochmal irgendwelche leckeren Sachen, salzig, süß, whatever. Ihr könnt euch da so einiges vorstellen. Setzt einfach das ein, was ihr vielleicht auch ganz gerne esst, von dem man eigentlich weiß, dass es viel zu viel Kalorien hat und einem auch nicht wirklich gesünder macht. Und naja, aber der Auslöser dieser Gewohnheit ist irgendwie nett zusammensitzen und ein bisschen was gucken. Und die Belohnung ist natürlich, das schmeckt lecker und das ist gesellig und das ist schön und das löst ein tolles Gefühl aus. Die Reaktion ist halt eben, sich das Futter ranzuholen. Und ja, irgendwie weiß mein Kopf dann schon irgendwie, wenn er abends im Bett liegt, dass das keine so tolle Sache war. Und den Tag drauf nehme ich mir auch immer vor, das nicht mehr zu machen. Aber irgendwie ist das dann doch so eine Gewohnheit. Es gibt auch vielleicht die Gewohnheit, dass man im Büro, wenn man besonders gestresst war, dann irgendwie die Tafel Schokolade vielleicht in der Schublade hat oder viele, viele andere Gewohnheiten, die man so hat im Alltag. Da könnt ihr euch selbst ja mal ein bisschen beobachten bei zum Beispiel, man steht auf und macht sich einen Kaffee. Ist auch so ein Klassiker bei mir. Es ist gegen Kaffee für mich jetzt erstmal nichts einzuwenden, aber es ist eine Gewohnheit, die man so gar nicht groß hinterfragt. Und so ticken wir eigentlich den ganzen Tag über, was das Leben natürlich auch ein großes Stück weit leichter macht, weil man nicht jede Entscheidung wieder groß abwägen muss, sondern man kann halt einfach in dieser Routine leben und parallel dazu einfach auch viel erledigen. Und so ist unser menschliches Gehirn wohl auch gestrickt. Und mein Gedanke ist jetzt, Mensch, wenn ich diese Gewohnheiten umprogrammieren könnte also die Gewohnheiten, von denen ich eigentlich sie gar nicht haben will, wenn ich die wegprogrammieren könnte und durch bessere Gewohnheiten ersetzen könnte, das wäre doch ziemlich genial, weil dann würde ich quasi im Autopilot 90% meiner täglichen Entscheidungen würden mich automatisch ein Stück weiterbringen und mich mehr zu dem Menschen machen würden, der ich gerne wäre. Und Das erklärt die Bastien in ihrem Podcast auch, wie das so mit den Gewohnheiten funktioniert. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe mir auch ein paar, ja, sogenannte Glaubenssätze für mich selbst ausgedacht oder auch einfach kopiert. Ich glaube, in dem Falle darf man ganz gerne abschreiben und kopieren. Das ist ja der Gedanke beim Podcasten und auch der von der Bastien Neumann, dass sie sagt, ja, macht sie natürlich auch alles, damit sie anderen Menschen irgendwie weiterhelfen kann. Warum wir eigentlich alle so am Podcasten sind wahrscheinlich. Ja, und einer dieser Glaubenssätze ist bei mir der da heißt, Wasser ist mein Getränk. Das ist so ein Mantra, das ich gerade so für mich auch übernehme, weil ich auch die Gewohnheit habe, dass wenn zum Beispiel bestimmte Softdrinks im Haus sind, dass ich die so lange als erstes trinke, bis die halt nicht mehr da sind. Also ich bin relativ gut aufgestellt, wenn es zum Punkt kommt, einkaufen, was auch so eine Schwachstelle sein kann, so ein Einfallstor, was wir Minimalisten eigentlich schon relativ gut im Griff haben. Dieser Moment, dass man sagt, was ich nicht einkaufe, was ich nicht zu Hause habe, das kann ich ja auch nicht essen. Das klappt für mich sehr gut. Ich bin nicht irgendwie im Laden unterwegs und kaufe aus Gewohnheit ungesunde Dinge, sondern da bin ich sehr, sehr diszipliniert und werfe eigentlich nur das rein, was auf der Einkaufsliste steht oder was halt gut für mich ist. Aber das hat ja nun mal vielleicht nicht jeder zu Hause so, nicht jeder kauft so diszipliniert vielleicht ein oder hat so damit kein Problem. Andere wohnen vielleicht auch noch zu Hause und entscheiden selbst gar nicht, was so eingekauft wird. Da kaufen vielleicht die Eltern auch einfach was mit ein oder aber der Partner kauft was mit ein oder vielleicht wohnt man in einer WG und es ist eh relativ viel da oder man hat Kinder und die haben die Süßigkeiten-Ecke, die eigene, die man unter Umständen plündern kann. Von daher ist es eigentlich ganz praktisch, Gewohnheiten zu entwickeln, die einen halt von diesem Süßkram wegbekommen. Oder man schaut sich halt so die Gewohnheiten an, die man selbst entwickelt hat und versucht, die zu durchbrechen und umzuprogrammieren. Was bei mir zum Beispiel ganz gut klappt, ist, dass ich erstmal mir anschaue, welche Gewohnheit habe ich. Zum Beispiel die Gewohnheit, Fernseh läuft, Futter muss her, lecker. Das ist so dieser Ablauf. Der Reiz, die Glotze, die Reaktion, das Futter ranholen und die Belohnung, das Futter futtern, lecker. Das jetzt zu umgehen ist schwierig. Ich kann jetzt nicht einfach bestimmen, dass kein Fernseher mehr läuft und es ist ja auch eine schöne, gesellige Geschichte. Ich will ja auch eigentlich gar nichts dran ändern, bis auf diese Futterei von diesen Sachen, die ich nicht essen will. Und wie mache ich das? Ich versuche das, den Verstand, solange er noch einsatzfähig ist, solange dieser Reiz noch nicht gesetzt ist, mich schon mal darauf vorzubereiten, auf diese Situation, in der ich mir ganz bewusst sage, hey, ich habe eine Entscheidung getroffen, die steht für mich fest, ich habe ein Ziel für mich definiert und das ist eine grundlegende Entscheidung, deswegen muss ich gar nicht mehr so viele Detailsentscheidungen treffen, zum Beispiel nicht mehr in die Entscheidung, trinke ich jetzt einen Softdrink oder nicht, weil das nicht zu meiner Grundentscheidung passt. Und ich sage mir schon, bevor die Gewohnheit eintritt, ich sage mir, bevor das alles passiert, sage ich mir, heute Abend wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder Fernsehen gucken und du nimmst dir jetzt ganz bewusst vor, das alles nicht zu tun, sondern unterlegst dir eine Alternative zurecht, zum Beispiel viel Wasser trinken. Einfach, ja, man braucht irgendwas in der Hand, man braucht irgendwas, was man zu seinem Mund führt und anstatt da jetzt Knabberzeug hinzuführen, klappt es bei mir relativ gut in den letzten Tagen, einfach viel Wasser zu trinken. Oder was ich jetzt für mich persönlich entdeckt habe, ist eine Weinschorle. Also anstatt mir jetzt über anderthalb Stunden Fernsehprogramm drei Gläser Wein reinzupfeifen, habe ich für mich entdeckt, dass man wunderbar das, was die Franzosen auch kulturell sehr verankert haben, einfach ein bisschen Wasser mit in den Wein zu schütten. Schmeckt mir sehr gut, aber ja, das hilft euch wahrscheinlich jetzt konkret nicht wirklich weiter, sondern es geht halt darum, sich die Gewohnheiten im ersten Schritt anzugucken und im zweiten Schritt dann zu schauen, wie man die umprogrammieren kann, wie man sich andere Gewohnheiten erarbeiten kann. Das kann unter Umständen sehr lange dauern, das kann auch mal einen Rückfall geben. Da ist einfach so das Motto heiter scheitern. Wenn es mal passiert, dann ist es halt passiert und am nächsten Tag kann man ja wieder neu anfangen oder weitermachen. Das ist dann kein Grund, alles gleich in die Ecke zu werfen. Ja, dann ist natürlich Schlaf eine sehr wichtige Sache. Was ich bei der Bastienne auch neu gelernt habe, ist, dass im Schlaf bestimmte Hormone freigesetzt werden, die den Hunger unterdrücken. Also man kennt das vielleicht, dass man nachts jetzt nicht unbedingt wach wird, weil man Hunger hat. Also mir geht das so, wenn ich einmal eingeschlafen bin, weiß ich, dass ich vom Hunger jetzt alleine nicht mehr aufwachen werde. Was so ein bisschen bisher gefährlich war, ist, wenn ich hungrig ins Bett gegangen bin, dann hatte ich immer die Angst, dass ich nicht einschlafen kann, weil ich vielleicht noch ein bisschen Hunger bzw. Appetit. Das ist auch so ein Unterschied, den ich jetzt erst wieder neu gelernt habe. Den Unterschied zwischen Hunger, mein Magen knurrt, ich will richtig was essen, es ist mir eigentlich völlig egal, was ich esse, weil ich ja Hunger habe, oder ich habe Appetit. Ich habe besonders Hunger auf, besonderen Appetit auf was Fleischiges oder was Käsiges oder was Süßes, was Salziges. Das ist eigentlich kein richtiger Hunger, das ist nur so dieser Appetit, dieses man isst halt gerne, so weil Spaß macht. Und ja, schlafen, früh schlafen gehen ist sowieso gut für vieles, für Minimalisten sowieso. Wer schläft, kann nicht konsumieren. Nein, und auch ernst, im Schlaf werden halt ganz, ganz viele gute Hormone freigesetzt. Ich meine, das kennt man im Allgemeinen. Der Körper regeneriert sich im Schlaf ungemein. Das, was man am Tag über gelernt hat, die Französisch-Vokabeln zum Beispiel, verarbeitet das Gehirn ja eigentlich erst so wirklich im Schlaf. Daher auch so ein bisschen dieser alte Aberglaube, dass man sich das Vokabelheft unter das Kopfkissen legen soll. Was da tatsächlich passiert, ist halt, dass das Gehirn im Schlaf die Sachen erst ins Gedächtnis, sage ich mal vorsichtig, ablegt, weil ich bin da neurobiologisch jetzt auch nicht so bewandert. Aber im Schlaf passieren ganz, ganz viele tolle Sachen und da sollte man sich genug Schlaf auf jeden Fall gönnen. Eine ganz besondere weitere und vorerst letzte Regel, die ich mir abgeleitet habe vom Hören des Podcastes, ist eine 20-20-Regel. Das mag jetzt den einen oder anderen sehr an The Minimalists erinnern. Die haben auch immer ihre 20-20-Rules und ich muss da selbst ein bisschen schmunzeln. Aber wenn man sich solche Regeln so kurz und knapp und prägnant benennt, dann hat es den Vorteil, dass die sehr viel leichter im Alltag abzurufen sind. Und meine 20-20-Regel für die Ernährung geht folgendermaßen, dass ich mir erstmal wieder bewusst mache, 20 Minuten dauert es etwa, bis unser Magen uns überhaupt das Signal senden kann, ey, du bist satt. Also die ersten 20 Minuten sind halt besonders riskant, sich zu überfressen. Da kriegt man kein so richtiges Hungergefühl. Und das kann man jetzt nutzen, indem man sich sagt, ich muss halt erstmal wieder üben, langsam zu essen. Da ist so das Thema Schlingen dran, das Essen runterschlingen. Hatte ich mich auch mal mit beschäftigt, ob das gesund oder ungesund ist, wenn die Nahrung erst zweimal gebissen wurde, im Magen ankommt. Viele Eltern beklagen sich ja darüber, dass ihre jugendlichen Kinder so am Schlingen sind. Und da hatte ich mich mal ein bisschen reingelesen und relativ schnell herausgefunden, dass das für die reine Aufnahme der Nahrung keinen besonders großen Unterschied macht und auch nicht gesundheitsschädlich ist, ob man jetzt den Hamburger völlig kleingekaut und püriert zu sich nimmt, also dem Magen schon mal die größte Arbeit abnimmt oder ob man das einfach runterstinkt in drei Bissen. Für die reine Aufnahme der Nährstoffe macht das keinen Unterschied. Der Magen leidet auch wohl nicht darunter. Aber es hat andere Aspekte, warum es richtig viel Sinn macht, die Zähne, die man im Mund hat, auch zu benutzen. Denn wenn man viel Zeit damit verbringt zu kauen, dann dauert es auch länger, bis der Teller leer gegessen ist. Man kommt also diesem magischen, dieser 20-Minuten-Grenze einfach näher. Und man sollte sich noch viele neue Tricks ausdenken oder Gewohnheiten anlegen, damit man diesen 20 Minuten relativ langsam und relativ wenig isst. Denn was ich gemerkt habe, ist, dass wenn man dieser 20-Minuten-Grenze recht nah kommt, man schon mit sehr wenig Nahrung im Vergleich zu dem, was man vorher so gegessen hat, auskommt und plötzlich satt ist. Und das ist die andere 20. Ich versuche jetzt einfach jeden Happen, den ich so nehme, möglichst lange zu kauen. Und 20 mal kauen ist schon so ein guter Richtwert. Jetzt darf man mich bitte nicht darauf festlegen, dass man irgendwie sagt, haha, den Kartoffelbrei 20 mal kauen, das ist wieder ein bisschen schwierig. Dann sei es halt nur 10 mal oder man sagt, ich versuche das 20 Sekunden lang im Mund zu behalten, was auch nochmal den Genuss steigert. Wir Minimalisten sind ja Genusssucher. Und ja, wenn man etwas ganz besonders Leckeres isst, ist es ein guter Tipp, das einfach lange zu kauen, weil dann hat man den Geschmack und die Konsistenz sehr lange im Mund. Man isst auch einfach noch einmal ein bisschen bewusster. Das ist so das Stichwort Mindful Eating. Und ja, man kommt mit dieser 20-20-Regel einfach mit weniger Essen aus, was jetzt erstmal so ein bisschen nach Hungern klingt, aber das ist es eben nicht, weil man relativ schnell dann auch mit dieser normalen Portion satt wird und man sich vielleicht gar nicht so viel nachnehmen muss. Also zum Beispiel bei mir ist so der Standard gewesen, dass ich immer so 3 Brötchen essen kann. Und ich bin jetzt mittlerweile bei maximal 2 angekommen, manchmal auch nur 1,5. Aber nicht in dem Moment, dass ich sage, so, ich darf jetzt nur 2 oder 1,5 Brötchen essen und mehr verbiete ich mir jetzt, sondern ich bin halt satt. Und das mit diesem naiven und einfachen Trick, indem ich meine Nahrung einfach gründlich kaue und relativ viel Wasser dabei trinke. Denn Wasser ist ja mein Getränk. Das heißt, wenn ich anfange zu essen, trinke ich meistens so ein Glas Wasser relativ schnell vor dem ersten oder beim ersten Bissen. Und während ich dann esse, trinke ich nochmal so 2 Gläser Wasser. Dann habe ich so 3 Gläser Wasser im Magen und dazu das langsame Kauen. Das heißt, ich bin relativ schnell satt und komme seitdem mit deutlich weniger Nahrung über den Tag, habe trotzdem keinen Hunger. Und ich hoffe, dass wenn ich diese Gewohnheit aufbauen kann, dass ich dadurch auch mein Ernährungsziel einfach nochmal ein bisschen näher komme und so die letzten Fettpölsterchen, die auch ich habe, dass ich die einfach nochmal loswerde. Kombiniert mit einem sportlichen Training hoffe ich dadurch einfach, mich nochmal auf allen Ebenen, die ich so möchte, nochmal ein bisschen vorwärts zu bringen. Ja, das waren so die beiden Bereiche Bewegung und Ernährung, wo ich für mich was Neues entdeckt habe. Habe das jetzt mal versucht, so ein bisschen abstrakter darzustellen und euch darzubieten. Und damit komme ich schon zu einem neuen Bereich, den wir Minimalisten auch gerne mögen. Wir machen uns ja gerne unabhängig von außenstehenden Quellen, sag ich mal, ja, hier kommt der Ruhrpott durch. Und bei uns ist es so, dass wir, in Klammern, das ist was meine Freundin für sich entdeckt hat, die immer gerne auf Pinterest nach neuen Ideen sucht. Meine persönliche Quelle ist das jetzt nicht, aber nun gut, der eine schaut sich tolle Sachen bei Pinterest raus und der andere hört Podcasts, ist ja immer die Frage der beliebteren Quelle. Und ja, wir machen zurzeit unser Waschmittel selbst, weil wir nicht wollen, dass so viel komische Duftstoffe und andere Zusätze an die Klamotten unserer Kinder kommen. Für mich freut es mich nochmal, dass selbstgemachtes Waschmittel zum ersten genauso gut wäscht wie das, was wir bisher gekauft haben, was jetzt kein schlechtes war, sondern auch besonders biologisch. Und das reinigt genauso. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ich hatte hier auch schon mal ein Experiment mit Waschnüssen. Das fand ich dann letztlich doch ein bisschen zu extrem in der Form, dass meine Wäsche einfach nicht wirklich sauber geworden ist. Und das, ja, brauche ich dann. Ja doch, das ist so der Anspruch an Waschmittel. Wer da andere Erfahrungen gemacht hat mit Waschnüssen, ich will da keinem was ausreden, aber für mich war es nichts. Und ein anderer wichtiger Punkt für mich als Minimalist ist, dass das auch deutlich günstiger ist. Man braucht einfach nur ja ein paar Zutaten, Waschseife und eine Lauge. Man kann das relativ leicht googeln, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich will jetzt hier kein Rezept runterbeten. Wenn euch das Thema Waschmittel selbst produzieren interessiert, dann lasst euch gesagt sein, das hat deutlich weniger künstliche Inhaltsstoffe als das, was ihr bisher kauft. Es ist deutlich günstiger und es ist leicht zu machen. Man braucht dafür einen Topf zum Kochen. Man muss das ganze Zeug einmal aufkochen und dann ein bisschen durchrühren, eine Zeit lang abkühlen lassen. Das ist aber wirklich alles machbar. Wir sind relativ bequem, beziehungsweise haben auch einfach einen Haushalt mit zwei Kindern zu führen. Und wenn das jetzt irgendwie 10 Stunden dauern würde, und ja, dann würden wir es auch nicht machen. Also da dürft ihr uns ein Stück weit vertrauen. Und wenn euch das interessiert, dann googelt das einfach mal oder guckt bei Pinterest vorbei oder tippt mal das Thema eigenes Waschmittel herstellen. Da findet man ganz, ganz viele einfache Anleitungen, und da gebe ich euch den Tipp, das einfach mal selbst auszuprobieren. Es erhöht die Selbstwirksamkeit, die Unabhängigkeit, steigert sich nochmal. Man hat ein bisschen Geld gespart, was uns natürlich auch immer als Minimalisten interessiert, damit wir ein bisschen freier werden, denn jede Arbeitsstunde, die wir finanziell eingespart haben, müssten wir eigentlich nicht mehr arbeiten, wenn wir nur noch 50% unserer Ausgaben benötigen bei gleicher Lebensqualität, dann könnte man sogar irgendwann darüber nachdenken, weniger zu arbeiten oder früher in Rente zu gehen, auch so ein Modell. Das ist ja immer sehr interessant für uns Minimalisten, Geld zu sparen, ohne Ausrufezeichen geizig zu sein. Das habe ich an anderer Stelle schon ausführlich ausgeführt, dass das eine absolut nichts mit dem anderen zu tun hat. Geiz hat nichts mit Minimalismus zu tun. Wir Minimalisten sind ja bestrebt, ein sehr spaßiges und erfülltes Leben zu haben. Wir sehen halt nur nicht ein, dass das immer Geld kosten muss oder besonders viel Geld kosten muss. So. Genau. Und damit kommen wir auch schon zu einem nächsten Thema, zu einer Buchempfehlung, die ich euch gerne machen möchte. Ich habe im Urlaub nämlich ein Buch gelesen, und zwar hat das den Titel Ich bin raus von Robert Ringham mit dem Untertitel Wege aus der Arbeit, dem Konsum und der Verzweiflung. Ja, es gibt zwei Dinge. Also ich werde keine ausführliche Buchbesprechung jetzt machen, wie ich das schon mal gemacht habe. Aber was ich wiedergeben möchte, ist so zum einen ja die Stimmung des Buches, die mir sehr gut gefallen hat, und der Umstand, dass es das erste Buch war, das wirklich explizit in einem späteren Kapitel auf den Minimalismus eingeht. Und ja, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Minimalismus da sehr, sehr gut wegkommt und als eine wichtigsten Kerntätigkeit gesehen wird, um ja so aus dem Hamsterrad, aus der Falle, wie er es bezeichnet, auszusteigen oder sich zu entfesseln. Denn ja, das ist so das Thema, das sich so durch das ganze Buch zieht. Der Ringham macht hier einen Vergleich auf, den ich so noch nirgendwo gehört habe, den ich aber extrem spannend fand und das Bild sehr, sehr passend. Man spricht ja häufig so vom Hamsterrad, in dem man drin steckt, und ja, das mag ja auch irgendwie alles stimmen, aber hilft einem nicht so richtig in dem Bild, wie man sich jetzt daraus befreien kann. Ja, ein Hamsterrad, klar, sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja, das kennt man auch und man weiß auch, wie ein Hamsterrad funktioniert. Je schneller man läuft, umso schneller läuft das Rad und so weiter. Es gibt auch schon so ein bisschen den Hinweis, mal langsamer zu laufen, damit das Rad vielleicht auch langsam läuft oder vielleicht ganz rauszuspringen, wobei das natürlich irgendwie so ein ganzes Aussteigertum ein bisschen schwierig ist, von 110 auf 0 zu kommen. Ja, und das Bild, das er jetzt aufmacht, finde ich sehr, sehr schön. Er ist von Jugend an, wenn ich das richtig erinnere, ein großer Fan von dem Entfesselungskünstler Houdini und bezeichnet jetzt das moderne Leben, in dem ja viele von uns, euch, wer auch immer, da so drin steckt, mit einem großen Haus, mit einer dicken Hypothek, mit einem teuren Wagen, mit teuren Hobbys, mit allen Dingen, von denen man so vermeintlich glaubt, dass man sie haben muss, dass man sie anstreben muss, um so einen gewissen Status in der Gesellschaft zu haben oder um glücklich sein zu können oder warum auch immer man solche Dinge anstrebt. Ja, dass er das alles sieht wie ein Fesselungskünstler, der eben gefesselt ist. Der Mensch ist von Natur aus frei, ist so der Grundgedanke und kann tun und lassen, was er möchte. Man muss natürlich ein paar naturbedingte Regeln beachten. Wenn man nicht isst, dann verhungert man. Wenn man nicht trinkt, dann verdurstet man. Und wenn man ja nicht in freier Wildbahn schlafen möchte, dann braucht man auch irgendwie ein bisschen Geld zum Leben. Aber darüber hinaus legen wir uns Menschen in der modernen Gesellschaft doch sehr, sehr viele Fesseln an, sagt er. Und ja, der Rückweg aus diesen Fesseln, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, weil er sagt, jedes Mal, wenn man irgendwie an einer Sache dann aussteigt und die ablegt, ist das wie eine Fessel, die man ablegt. Manchmal vielleicht nur ein kleines Schloss, manchmal vielleicht nur ein Knoten, vielleicht aber auch ein Brett aus der Kiste, in der man gefangen ist. Ja, wenn man sich vielleicht entscheidet zu sagen, okay, ich will nicht mehr jeden Tag für die Bank arbeiten gehen und diese hohe Rate zahlen, sondern ich habe festgestellt, dass ich auch in einer ganz normalen Wohnung zufrieden leben kann. Und es muss gar nicht das Riesenanwesen sein, das dazu führt, dass ich so viel arbeiten muss und so häufig von meiner Familie getrennt bin. Und ja, ich verkaufe das alles, zahle die Schulden zurück und muss dann diese hohe Rate nicht mehr zahlen. Das zum Beispiel würde er als ein ganz großes Schloss bezeichnen. Oder die Erkenntnis, dass man keinen teuren Sportwagen besitzen muss vielleicht. Oder die Erkenntnis, dass man nicht viermal in der Woche im Restaurant essen muss. Oder you name it. Sucht es euch aus. Guckt mal bei euch selbst, wenn ihr diesen Podcast vielleicht noch nicht so lange hört oder gerade erst eingestiegen seid oder noch in diesem Bild zu bleiben, sehr, sehr viele Fesseln habt. Dann schaut mal bei euch selbst, was so die eine oder andere Fessel sein könnte. Ist das der teure Handyvertrag, den man glaubt haben zu müssen, weil man diese besondere Marke Smartphone unbedingt besitzen muss? Ist der Umstand, dass man glaubt, alle 20 Monate ein neues Smartphone haben zu müssen? Ich habe erst heute gelesen, dass der Durchschnitt bei 20 Monaten derzeit liegt, was ein unglaubliches ökologisches Problem in anderen Teilen der Welt hinter sich herzieht und auch in der eigenen Brieftasche? Oder ist es vielleicht, ja, das Sportstudio, das man bezahlt, wo man aber schon lange nicht mehr hingeht? Ist es, wie gesagt, das teure Auto, der Schmuck? Ist es die teure Uhr, die man besitzen muss? Ist es der Glaube, dass man nur mit Markenkleidung sich in seiner Peer Group weiter sehen lassen kann? Ja, wo liegen eure Fesseln? Wo sind eure Baustellen? Oder ja, wo sind eure kleinen Schlösser und Knoten, die ihr ablegen könnt, um dann mehr Freiheit zu gewinnen? Und ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch nach 10 Jahren Entfesselung, wenn ich das jetzt mal so sage, bleiben immer noch viele Dinge übrig, wo man sagen kann, ja, da bin ich auch immer noch ein Stück weit gefesselt. Brauche ich wirklich 2 Streaming-Dienste in einer Familie, damit auch ja jede Serie abgedeckt ist? Muss es wirklich dieser teure Laptop sein oder sollte ich mich mit dem Thema Linux vielleicht doch nochmal auseinandersetzen und schauen, ob es da nicht dann im Notfall auch ein sehr günstiges Gerät geht? Denn hey, wenn wir ehrlich sind, ich brauche meinen Laptop zum Surfen im Internet. Ich brauche meinen Laptop zum Schreiben von E-Mails und zum Bekommen von E-Mails. Ich brauche meinen Laptop, um diesen Podcast zu produzieren. Und ich kenne mindestens einen Hörer, Daniel, schönen Gruß, der jetzt erneut die Augen verdrehen wird und sagen wird, ja, aber dafür, ey, da ist auch nicht mal Videoschnitt dabei, dafür brauchst du kein Gerät, was 1.200 Euro kostet. Da reicht ein Gerät, das sehr, sehr viel günstiger ist und ein schönes Linux, wo man sich auch reinarbeiten und reindenken kann. Ja, sollte ich auch nochmal gucken. Diese Fessel sitzt noch immer bei mir. Ein paar bin ich schon losgeworden. Das wisst ihr, dass die kleine Fesselung iPhone bin ich losgeworden. Und ja, manchmal redet man sich auch einfach ein oder es kommen so psychologische Momente dabei, wo man sagt, hey, ich habe für das Geld gearbeitet, ich habe mir das doch auch redlich verdient, mit diesem Schmerzensgeld, was ich da jeden Monat bekomme, mir jetzt auch mal ein Stück Technik zu gönnen. Mensch, ich gönne mir doch sonst im Leben nichts Besonderes. Dann soll es doch wenigstens das sein. Ja, alles richtig, aber ich glaube, der Gedanke ist halt genau falsch rum gedacht, weil man geht so von der Arbeit, die man nicht gerne macht, die man aber tut, als Normalfall aus und stellt die gar nicht erst in Frage, sondern da muss man eh hin, das Geld muss man eh verdienen und wenn man das Geld eh verdient hat, ja, dann hat man es einmal und da muss ich ehrlich sagen, ja klar, was soll man dann auch mit dem Geld machen? Wir werden jetzt alle nicht so große Misanthropen sein, dass man sagen kann, ja, dann spende das Geld doch einer Hilfsorganisation oder mach etwas Karitatives mit dem Geld, anstatt irgendwas Teures zu konsumieren. Da sind wir vielleicht alle mal ein Stück weit ehrlich zu uns selbst, dass wir vielleicht auch dann ein bisschen zu egoistisch sind. Da möchte ich mich auch gar nicht ausschließen. Ich selbst habe auch keine große Lust, ein paar hundert Euro im Monat irgendwo hin zu überweisen, wo man sagen muss, dieses Problem ist eher ein politisches Problem und sollte auf einer ganz großen Ebene mal geklärt werden, anstatt dass ich noch mehr arbeiten gehen muss, um dann da irgendwie Kleinstspenden zu überweisen. Anderes Thema. Aber man nimmt so immer die Arbeit und das Geld verdienen als Normalität und Ausgangspunkt und stellt das überhaupt nicht in Frage. Und dann ist es natürlich folgerichtig, dass man mit seinem bitter verdienten Geld auch irgendwas machen will. Sonst liegt es halt nur bei derzeit vielleicht 0% oder 0,2% Zinsen irgendwo rum und wird mit der Zeit weniger. Man kann es auch irgendwie an der Börse verzocken und hoffen, dass man irgendwann ganz, ganz viel Geld dann doch verdient. Man kann damit den Euro-Lotto-Jackpot versuchen zu knacken oder sonst was. Aber letztlich wird wahrscheinlich dann ein Großteil der Leute draußen sagen, hey, dann gönne ich mir doch auch mal was und kaufe mir das neue Handy oder finanziere mir dieses tolle Auto, wo mich dann alle Leute darum beneiden oder was ich schon immer haben wollte. Oder eben diesen teuren Laptop. Und ja, ich muss sagen, bei mir ist das nicht, dass ich mir das gerne gönne, sondern ich habe einfach noch keine andere Lösung gefunden, beziehungsweise traue mich halt noch nicht in diese Lösungen hinein zum Teil. So. Ja, die Stimmung in dem Buch ist sehr schön, ist sehr gut geschrieben, ist mit viel Humor geschrieben, mit ganz viel Augenzwinkerei, nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger. Und ja, er geht nochmal so auf die Themen ein, Konsumverschuldung, klar, auf die, also na, bevor man irgendwie Schulden macht, sollte man ja andere Wege finden, die erst gar nicht zu machen. Das ist ja immer schon ein ganz großes Thema geworden, was ich auch jedem raten würde, bevor ihr irgendetwas im Bereich Minimalismus und Finanzen tut, fangt an, eure Schulden loszuwerden. Es gibt nichts Besseres, als komplett schuldenfrei durchs Leben zu gehen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, keine Schulden zu haben. Das sollte man auf jeden Fall als allererstes Ziel ins Auge fassen, wenn man das noch nicht erreicht hat. Ja, er redet viel über diese Bullshit-Jobs, wie er es nennt, also Arbeiten, ja, wo es im Grunde nur darum geht, sich selbst irgendwie zu beschäftigen, irgendwelche Excel-Listen auszufüllen, irgendwelche Statistiken zu befüllen, irgendwelche vermeintlich tollen Beratungen durchzuführen. Die aber letztlich Jobs sind, die man nicht so wirklich braucht, beziehungsweise die ja nicht besonders auffallen würden oder die Gesellschaft nicht davon zusammenbrechen würde, wenn es die jetzt plötzlich nicht mehr gäbe. Ja, was er nochmal aufgefasst hat, ist so, ja, dass Arbeit, er geht ganz, ganz viel auf das Thema Arbeit ein, Arbeit einen ja auch immer an einen bestimmten Ort fesselt, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein Influencer oder irgendein Laptop-Worker ist, der überall auf der Welt, Hauptsache WLAN ist da, arbeiten und Geld verdienen kann. Im Normalfall fesselt die Arbeit einen halt an einen Ort. Das empfinde ich persönlich jetzt für mich nicht ganz so schlimm, weil ich nicht der Typ bin, der jetzt die große Lust hätte oder den Sinn darin sehen würde, ständig in der Welt herumzureisen. So könnte mir schon vorstellen, in einem anderen Land zu leben, aber dann für länger und dann wieder in ein anderes Land. Aber dieses permanente Rumreisen wäre persönlich für mich jetzt nichts. Aber da geht er auch nochmal recht ausführlich drauf ein. Und ja, so das Thema Arbeit sickert immer mehr in das Private hinein, geht er sehr schön an das Thema, dass wir häufig in unseren Jobs auch immer mehr privat zu erreichen sind, sei es durch die eine oder andere E-Mail, die wir dann doch noch nach Feierabend lesen, dass wir uns gedanklich mit unserer Arbeit auseinandersetzen, obwohl wir gar nicht mehr auf der Arbeit sind und auch gar nicht mehr dafür bezahlt werden. Und andersrum die Firmen zum Teil auch, ja, es selbst so verschwimmen lassen zwischen Arbeit und Freizeit, auf der Arbeit Kicker spielen, um sich wieder zu erholen, also da ein bisschen Freizeit zu genießen oder ja, vielleicht die Kinder auf der Arbeit betreuen zu lassen und so weiter. Also alles durchflutet sich so ein bisschen, was letztlich aber nicht dazu führt, dass man weniger Arbeit und mehr Freizeit hat, sondern dass man in seiner vermeintlichen Freizeit dann auch noch arbeitet und permanent erreichbar ist und ja, in einem permanenten Zustand der Arbeit sich irgendwie dann doch befindet. Und da sagt er halt, das war früher mal komplett anders. Da war Arbeit dafür da, ein notwendiges Übel, um das Geld zu verdienen, das man zum Leben braucht. Punkt. Fertig. Und heute, ja, ist Arbeit eher sowas wie Selbstwert, Identifikation, Status. Was machst du beruflich? Und dann sieht man schon, wie der andere reagiert, wenn man sagt, so, ja, ich verdiene mein Geld als Putzkraft und komme damit gut über die Runde und bin sehr, sehr glücklich und mache meinen Sport und ich meditiere und ich gucke auf meine Ernährung und ich tue was für meinen Kopf und ja, bin rundum glücklich, ich verdiene mein Geld, was ich brauche, alles ist gut, putzen macht mir Spaß, schön. Wird man nicht so leicht durchkommuniziert kriegen im Normalfall. Und jemand anders sagt vielleicht, ja, ich bin Polizeibeamter. Und alle gucken so, wow, das ist eine ganz tolle, spannende Sache. Und vielleicht ist derjenige aber todtraurig, weil er Millionen von Überstunden vor sich her schiebt, sich eben nicht mehr um Schlaf, Gesundheit, Familie und all diese wichtigen Dinge im Leben kümmern kann und irgendwie dahin sieht und von Jahr zu Jahr kränker wird und mit seinem Job überhaupt nicht glücklich ist. Ja, irgendwie komische Verschiebung, dass Arbeit und damit der Status, den man so vor sich herträgt, so wichtig geworden ist für die anderen, aber auch irgendwie für sich selber. Was ich immer ein bisschen verwunderlich finde, weil natürlich auf den Geldscheinen, die wir alle verdienen, ja nicht draufsteht, womit wir das verdient haben. Zum Glück noch nicht. Siehe Social Scoring, vielleicht kommt es irgendwann so weit, dass wir Sozialpunkte dann auch damit sammeln, was wir beruflich machen, dass dann vielleicht ja der Polizeibeamte pro Monat deutlich mehr Social-Punkte bekommen hat, weil seine soziale Nützlichkeit viel höher ist als vielleicht von jemandem, der alte Leute pflegt. Ich weiß es nicht, obwohl das auch eine sehr hohe Nützlichkeit eigentlich verdient haben sollte. Mir fehlt gerade ein anderes Beispiel, nämlich die Reinigungskraft, wobei die auch eine extrem hohe Nützlichkeit hat. Häufig sind es ja gerade die Tätigkeit mit dem geringsten Status, die am nützlichsten sind. Also ne, Altenpflege, Krankenhaus, Putzkräfte, das sind alles so typische Berufe, wo man so sagt, richtig glorreich und mit Ruhm und Ehre kommt man dabei bei der Cocktailparty nicht weg. Wenn aber irgendjemand sagt, ja, ich bin Broker und bin Investmentbanker und habe letzte Woche 2,5 Milliarden Euro verbrannt, dann machen trotzdem alle hui. Das ist aber ganz spannend. So und aber leider halt überhaupt nicht nützlich, sondern da sitzt halt hier nur jemand vorm Rechner und verschiebt halt irgendwie Zahlen. Sorry an alle Investmentbanker, die jetzt zuhören. Ja, er geht nochmal auf die Geschenkekultur ein, habe ich mir so hier notiert. Dieses ganze Thema hatte ich ja auch schon mal behandelt, wie schwierig es ist, als Minimalist sich was schenken zu lassen und wie lange es auch dauert, bis das nahe Umfeld verstanden hat, dass man Minimalist ist und gar nicht so sehr Sachen geschenkt haben will. Dieses Jahr hat das bei mir sehr, sehr gut geklappt. Ich hatte erst vor kurzem Geburtstag und ja, mit einigen Familienmitgliedern habe ich es schon einige Jahre so, dass man sich nichts schenkt, beziehungsweise kleine Dinge, die sich verbrauchen. Und alle anderen, die unbedingt etwas schenken wollen, akzeptieren allmählich jedes Jahr mehr, dass ich halt keine Dinge haben will oder dass ich halt häufig gar nicht benennen kann, was ich jetzt konkret mir gerade wünsche, weil ich halt mal wieder alles habe, was ich brauche und die Dinge, die ich brauche, kann ich dann auch nicht so lange darauf warten. Mir sind meine Turnschuhe vor ein paar Tagen kaputt gegangen, beziehungsweise die konnte ich jetzt nicht mehr zum Laufen gebrauchen, weil ich den Schaumstoff schon erreicht habe bei der Sohle und das einfach alles ja auseinanderfällt und nicht mehr so toll ist. Das sind jetzt irgendwie noch Schuhe, die ich für Malerarbeiten gebrauchen kann. Ja, und da musste ich halt mal schnell los und bin in den Schuhladen gleich hier 2 Minuten von mir entfernt und bin da kurz rein, habe mich 5 Minuten beraten lassen und habe dann wunderschöne neue Turnschuhe mir geholt und war dann fertig mit dem Thema. Aber sowas kann ich auch nicht großartig noch 2 Wochen warten, bis ich Geburtstag habe. Und ich wusste eine Stunde vorher auch nicht, welche Schuhe ich haben will. Das muss man halt sehen, das muss man anprobieren. Und ja, mittlerweile könnte ich sagen, okay, von dem Schuhladen, da gehe ich eh immer hin und kaufe einen. Ich fahre nicht groß rum, sondern gehe halt da hin und kaufe meine Schuhe. Da könnte man mir jetzt auch einen Gutschein von schenken. Aber ich habe keine Ahnung. Es kann gut sein, dass ich jetzt die nächsten 4,5 Jahre, wenn die genauso gut halten wie meine Wanderschuhe, die ich da gekauft habe, dass ich die nächsten 4,5, 5 Jahre keine Schuhe mehr kaufen muss, weil wozu brauche ich das? Ich habe meine Büro- und Wanderschuhe, die sehen sehr, sehr schön aus und ich habe jetzt meine sehr schlichten, eleganten Turnschuhe, mit denen ich sowohl joggen als auch ins Büro gehen kann und im Alltag herumlaufen kann. Ja, wozu brauche ich jetzt noch besonders andere Schuhe? Ich habe meine Schuhe, die ich für Hochzeiten und Beerdigungen habe, die liegen im Schrank, die trage ich so, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, ne, zweimal im Jahr vielleicht. Die werden sich jetzt auch nicht in 3 Jahren aufbrauchen. Von daher bin ich, was Schuhe angeht, halt erstmal sehr gesättigt. Von daher, naja, aber es gibt halt immer Gutscheine für andere Dinge. Ich versuche ja auch viele Dinge auf Gutschein umzustellen. Also alles, was ich irgendwie bei Amazon, dem großen A, von dem ich noch nicht losgekommen bin, kaufe, das mache ich mittlerweile über Gutschein. Das heißt, die haben nicht mehr die haben keinen Zugriff mehr auf meine Bankdaten oder auf meine Kreditkarte, das ist raus. Sondern wenn ich da was kaufe, mache ich das halt über Gutschein. Dann hat das auch noch den Vorteil, dass das eben nicht auf meinem Konto auftaucht, dass ich da etwas gekauft habe. Ja, das hat im Sinne von Anonymität immer einen großen Vorteil, ein Luxus, den ich mir immer mehr gönne, und meine Kontoabbuchungen sehen entsprechend schlicht und wenig aus. Es könnte fast den Anschein machen, als würde da einer kaum konsumieren, was ja auch stimmt. Ja, das Buch empfehle ich wirklich. Ich gehe jetzt nicht noch weiter alle Kapitel durch. Es kommen noch viele, viele andere Themen mit hinzu. Und wie gesagt, er schreibt das sehr, sehr angenehm. Das Ding kostet als Taschenbuch 17,50 Euro. Bin mir aber sicher, ihr werdet das bei Momox oder eBay oder wie sie alle heißen, mittlerweile schon deutlich günstiger bekommen. Das Ding ist aus dem Jahre 2016. Ist das Copyright? Ja, deutschsprachige Ausgabe 2016. Also es wird schon gut gebraucht zu kriegen sein. Ich selbst wollte schnell noch vor meinem Urlaub haben und hatte deswegen keine große Zeit, habe auch nicht so viele tolle Angebote gefunden. Deswegen, aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück als ich und könnt euch das holen, wenn ihr wollt. So, kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Beziehungsweise zu einem ganz, ganz kleinen Punkt, den ich mal letztens festgestellt habe. Ich nenne es das Wasserfall-Dilemma. Ich habe eine Kindersendung gesehen und da gab es eine ganz typische Szene, die ihr wahrscheinlich auch aus vielen, vielen Filmen kennt, aus vielen Kinderserien. Und zwar ist das das klassische Bild, ein Boot treibt auf einem Fluss und nähert sich einem Wasserfall. Derjenige, der drin sitzt, kriegt es nicht mehr hin. Ich persönlich kenne diese Szene aus der Gummibärenbande mindestens ein Dutzend Mal. Bei den Schlümpfen war es sicher auch schon einige Male. Und ja, bei den Simpsons gab es das bestimmt auch schon. Ja, gab es, stimmt sogar. Homer treibt mit einem Schwein auf einem Grill den Untergang entgegen, dem Wasserfall entgegen. Und wisst ihr noch, wie das früher gelöst wurde? So der Klassiker war eigentlich, sich an irgendeinem Baum festhalten und gerettet werden, oder es wurde ein Seil geworfen und man wurde gerettet. Manchmal war auch irgendwie ein großer Stein dann plötzlich da, der das ganze Boot anhielt, oder aber, ich weiß nicht, vielleicht eine Liliane, an der sich jemand entlang schwang und dann jemand rettete. Ja, aber es gibt ja dieses Phänomen heutzutage, dass wir für jedes Problem, das wir vermeintlich haben, schnell zu einer technischen Lösung greifen. Und so war es dann auch in dieser Kinderserie, denn plötzlich schoss ein Schnellboot heran, das denjenigen in der kleinen Nussschale dann retten sollte. Und das hat dann noch nicht mal richtig geklappt, sondern das Schnellboot und die Nussschale sind beide den Wasserfall runtergefallen. Und in dem Moment, wo sie runterfallen, ein, zwei Schrecksekunden und dann tauchen sie wieder auf, denn ein fliegendes Dingsi kam dann noch in letzter Sekunde und rettete gleich die beiden zusammen. Also ein völliger Übereinsatz von Technik, was ich wirklich ein bisschen schade finde, weil ich will das Team jetzt auch nicht zu hoch aufhängen und für Kinder ist das halt nur erstmal auch eine spannende Story. Aber wenn man sich da reinsteigern möchte, dann könnte man schon sagen, naja, was lernen wir denn jetzt daraus, dass man ja ganz viel Technik braucht, um irgendwelche Dinge zu lösen. Und dabei hilft vielleicht auch manchmal einfach nur ein Seil. Und wäre doch schön, wenn wir unseren Kindern beibringen würden, dass auch manchmal mit ganz wenig Aufwand ein Problem zu lösen ist. So, dass es vielleicht auch manchmal nur ein Gespräch sein muss, dass man manchmal nur den Mut haben muss, jemand anderen eine Frage zu stellen oder ja, solche Dinge zu tun und dass es vielleicht gar nicht immer sein muss, ja, was gibt es denn so im Alltag, was man technisch machen könnte, dass man vielleicht anfängt, seine Kinder zu überwachen mit GPS-Sendern und deren Smartphones vielleicht überwacht und abhört, damit man auch rausfindet, ob sie irgendwelche Sorgen und Nöte haben, weil sie gerade nicht mit einem sprechen wollen. Und vielleicht wäre aber sowas Altmodisches wie ein sich Zeit nehmen und Vertrauen aufbauen viel hilfreicher und besser als jede Wanze und jede Abhörtechnik, die man dann irgendwie vermeintlich glaubt, installieren zu müssen. Ja, ich glaube, dieses Problem, wir holen uns Technik, um unsere menschlichen Probleme zu lösen, ist schon bei uns Erwachsenen, ich bin jetzt Mitte 30, schon relativ weit verbreitet und ich fürchte, dass die nächste Generation fast gar nicht mehr auf den Gedanken kommt, dass man noch irgendwelche anderen Lösungen heranziehen könnte als eine Hightech-Lösung. Aber das ist sehr, sehr schwarzmalerisch gesehen und ich will das auch nicht zu hochhängen. Aber haltet es mal im Hinterkopf, vielleicht findet ihr ja ähnliche Beispiele für das, ich nenne es das Wasserfall-Dilemma. Keine Seile mehr, keine Steine mehr, nur noch Hightech kann uns retten. Okay, Hightech ist ein gutes Stichwort. Kommen wir dann auch zum nächsten Thema der heutigen Sendung. Stichwort WhatsApp und die neue Datenschutzgeschichte. Ja, WhatsApp fordert mich und hat euch ja wahrscheinlich auch schon aufgefordert, bis zum 16. Juli bitte mal die neue Datenschutzregeln bei WhatsApp zu akzeptieren, da ansonsten, so zumindest die Aussage in diesem Pop-up-Fenster, was regelmäßig bei mir jetzt seit 2 Wochen erscheint, dass ich danach WhatsApp eben nicht mehr nutzen könnte, wenn ich das jetzt mal bitte nicht mal hier ganz schnell akzeptiere. Ja, ich akzeptiere das mal nicht, sondern klicke bisher jedes Mal auf jetzt nicht. Und ich hatte ja schon erzählt, dass ich mich so langsam aus dem Thema zurückziehe, weil ich einfach keine Lust mehr habe, dass meine Daten und vor allem ja die Information, mit wem ich kommuniziere, wie häufig ich kommuniziere, wie lange ich WhatsApp nutze, wann ich WhatsApp nutze, was ich dann da, ob ich schreibe, ob ich spreche, ob ich Fotos verschicke, dass ich das alles, dass ich mein Adressbuch mal eben ganz spontan hochlade, ohne die Einwilligung der anderen Leute da im Adressbuch zu haben und all solche Sachen, wo man ja mittlerweile so mit DSGVO eher so zu diesem Punkt kommt, naja, man darf es halt nicht, aber wo kein Kläger, da kein Richter und solange dich deine besten Freunde dann da irgendwie nicht anklagen und so weiter, geht ja schon alles ganz gut weiter. Ich möchte aber halt nicht, dass von meiner Kommunikation ein Benutzerprofil erstellt wird. Jedenfalls möchte ich das da, wo es irgendwie geht, das verhindern. Das ist so die eine Ebene. Und zum anderen möchte ich auch diesen Gruppendiskussionen und diesen Gruppen jetzt endlich mal endgültig ein Stück weit entfliehen. Dadurch mache ich mich natürlich ein Stück weit zum sozialen Außenseiter. Ich werde mit Sicherheit einige Fotos nicht mehr erhalten, die so üblicherweise per WhatsApp-Gruppen gerne rumgeschickt werden, so nach Nachmittagen mit Kindertreffen werden auch gerne mal 74 Fotos per WhatsApp-Gruppe rumverteilt. Man braucht sich erst mal vorstellen, es ist Kindergeburtstag und alle gehen hin und alle Eltern machen viele Fotos, was ja eigentlich auch nett und schön ist. Und wenn man dann zu Hause ankommt, klingt das Handy wie ein wild gewordener, einarmiger Bandit in Las Vegas, macht nur noch bing, 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 bing die ganze Zeit und man hat dann irgendwie 104 Fotos plötzlich drin. Und da werden mir viele Fotos in Anführungsstrichen entgehen. Auf der anderen Seite kennt ihr ja auch meine Einstellung zu Fotos. Das sind entweder für mich halt Erinnerungshilfen, dass ich weiß, aha, an dem Tag war ich da und meinem Gedächtnis so ein bisschen auf die Sprünge helfe. Punkt 2, mal ehrlich, wie häufig gucken wir uns heute Fotos an? Man guckt sich eigentlich nur die ganz, ganz alten Fotos an. Also kann es sein, dass ich in 30, 40 Jahren, ja, passt noch vom Alter, dann Fotos von heute mir gerne angucke, aber ich mache ja auch selbst Fotos und da wird halt einfach ein bisschen was weg sein. Ich hoffe natürlich insgeheim, dass ein paar meiner Freunde und Bekannten auch sich den Wechsel trauen zu einer anderen Messenger. Da gibt es ja gute Alternativen. Ich persönlich benutze sehr gerne Signal und Threema, wobei ich die meisten Leute jetzt schon zu Signal überzeugen konnte. Einfach mit dem Argument, hey, das ist Open Source. So, da gucken Leute ständig in den Quellcode rein. Da ist nichts, was irgendwie nach Hause funkt. Und da ist auch nichts, was irgendwie dokumentiert, mit wem du wie häufig kommunizierst. Weil, hey, ganz ehrlich, ich kann nicht meine Hand ins Feuer legen für jede Person in meinem Adressbuch. Klingt erstmal irgendwie jetzt komisch und krass. Und erst recht nicht für alle Personen, über die ich irgendwie per WhatsApp in Gruppen kommuniziere. Ich bin demnächst zum Beispiel auf einen Junggesellenabschied eingeladen. Und WhatsApp hat ja die wunderbare Möglichkeit, so wie jeder andere Messenger ja auch, dass man einfach Leute dahin einlädt. Also man braucht nicht wirklich die Adressdaten im Adressbuch, sondern kann halt Leute hinzufügen, wenn man deren Telefonnummer hat. Und so kommt man halt in Gruppen rein, wo schon andere drin sind. Steht dann mit diesen Personen dann auch indirekt in Kontakt. So. Und das mag jetzt alles ein bisschen paranoid klingen, aber wir sind natürlich schon auf dem Weg, siehe NRW-Polizeigesetz, das vielleicht verabschiedet wird, müssen wir jetzt mal abwarten, wo man sagt, ey, da gibt es diesen Tatbestand der drohenden Gefahr und es gibt das Rechtsmittel von Überwachung und Hausdurchsuchungen und ich habe einfach keine Lust, dass ich irgendwie in ein Netz eingeordnet werde, nur weil ich in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen drin bin mit Leuten, die komische Dinge tun und man sich dann vielleicht denkt, ja, passt aus irgendwelchen Zufällen ganz gut, der Typ wohnt da auch und dann klingeln wir doch einfach mal um 5 Uhr morgens bei dem und schauen uns mal was an oder sonst wie. Das klingt jetzt alles sehr, sehr paranoid. Aber dem allen möchte ich einfach mal entgehen, indem ich dann WhatsApp jetzt die Tage mal lösche. Und ich persönlich weiß nicht, wo das Riesenproblem ist, weil es gibt gute Alternativen, die kein Geld kosten. Und selbst Threema kostet 3 Euro einmalig und bietet dann wirklich einen hochgradigen Anonymitätsschutz. Da wird irgendwie gar nichts gespeichert und auf irgendwie nachverfolgt. Und WhatsApp ist meiner Meinung nach da auch nicht sehr ehrlich, Man kann sich ja diesen Accountbericht schicken lassen. Das habe ich mal getan. Und was da drin steht, ist sehr, sehr oberflächlich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das schlichtweg alles ist. Da steht nicht drin, wie häufig ich WhatsApp aufgemacht habe, wie lange ich WhatsApp nutze, mit wem ich wann kommuniziere. Und ich habe das so rausgelesen aus den Datenschutzbestimmungen bei WhatsApp, dass das schon getan wird, um den Dienst auch einfach zu verbessern und halt zu analysieren. Das ist ja schon interessant, wenn man ein neues Feature einführt, wie jetzt zum Beispiel, hey, man kann Fotos verschicken oder man kann Textnachrichten verschicken und nur ganz kurze und man muss den Finger drauf drücken, dass man dann natürlich auch wissen möchte, wie viele Leute benutzen überhaupt diese neue Funktion. Wie benutzt die gar keiner? Können wir sie auch wieder wegmachen? Oder geht die völlig durch die Decke und die Leute feiern sich da völlig drauf ab? Das ist schon sehr interessant für so einen Dienst. Und in dem Bericht, den ich mir da schicken lassen, steht dann zwar auch einiges drin, wo ich gedacht habe, hui, okay, ihr wisst noch, dass ich mich natürlich 2016 angemeldet habe mit einem iPhone 5S und ihr wisst jetzt, dass ich ein anderes Betriebssystem benutze, ihr wisst, mit welchem Handy ich WhatsApp benutze, warum müsst ihr wissen, mit welchem Handy ich euren Dienst benutze? Und natürlich das Profilfoto wird dir angezeigt und all sowas, aber ich glaube, die lieben Jungs von WhatsApp haben noch ein bisschen mehr von uns in der Hinterhand an Informationen und ja, deswegen werde ich jetzt mal diesen sozialen Versuch starten und die Tage WhatsApp dann den Account einfach löschen und dann mal berichten, wie sich so mein Leben ohne WhatsApp gestaltet. Ja, und im schlimmsten aller Fälle, was soll's, ich kann es auch wieder installieren, wäre dann zwar ein echt großes Zurückgerudere und dann müsste ich mir halt überlegen, wie ich in so einem WhatsApp, das ich gar nicht benutzen möchte, mich kommunikativ dann verhalte. Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass schon einige in meiner Familie und in meinem Freundeskreis gewechselt sind. Ich hatte sehr, sehr positive Erlebnisse. Ich hatte einen Arbeitskollegen, mit dem ich eigentlich gar nicht so viel privat schreibe. Leider viel zu wenig, wie mir scheint. Und der innerhalb von 2 Minuten die App installiert hatte und sich dann über den Kanal gemeldet hat. Und ja, so ging es mir eigentlich mit vielen. Es gibt aber auch ja immer wieder die Argumentation, ja, WhatsApp haben aber alle und ich habe kein Problem damit, dass die wissen, mit wem ich wann schreibe und ist doch alles ganz entspannt und jetzt noch eine App mehr installieren, möchte ich auch nicht. Ich kann das respektieren, so ist für mich jetzt auch kein Weltuntergang. Schließlich gibt es ja auch noch so schnöde Dinge wie ein Telefonat, das heißt mit den Freunden, ja, wo ich dann nicht per WhatsApp mehr schreiben kann, okay, dann wird halt mal telefoniert. Und ja, was dieses Gruppending angeht, da muss man dann einfach mal schauen. Vielleicht werde ich dann wirklich ein oder andere Mal irgendwo bei einer Verabredung stehen, die gar nicht mehr stattfindet, weil sie eine halbe Stunde vorher per WhatsApp kurzerhand abgesagt wurde. Das kann gut möglich passieren. Dann muss ich mal schauen, wie viel mir das so wert ist. Vielleicht lasse ich es dann auch wieder neu installieren. Ich muss mal schauen, wie das so wird. Und irgendwie ist es schon witzig, dass man sich so viel Gedanken darüber macht, ein kleines Programmchen auf seinem Handy installiert zu lassen oder nicht. Daran kann man schon sehen, wie viel sozialen und kulturellen Einfluss diese kleine App in den letzten Jahren bei uns allen doch erreicht hat. Und ich finde das ein großes Stück weit auch bedenklich zumindest. Diese Technik ist schön, aber ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, es ist technisch nicht notwendig, dass mitprotokolliert wird, mit welchen zwielichtigen Gestalten ich vielleicht kommuniziere, von denen ich gar nicht wusste, dass sie zwielichtig sind, sondern einfach nur mit denen irgendwie was schnacke. Deswegen würde ich das lieber alles so halten, dass das halt nicht mitprotokolliert wird. Ja, man wird sehen. Ich werde berichten. So, jetzt muss ich mal in meine Notizen schauen, ob es da noch was Neues gibt. Es gibt noch ein kleines Hausmeisterthema, was ich beim letzten Male erwähnt hatte. Und zwar, ob durch die Abschaltung von meinem Blog sich irgendwas bei meinen Hörerzahlen entwickelt. Der Gedanke war, naja, neue Hörer finden vielleicht über eine Suchmaschinenanfrage zum Thema Minimalismus auf meinen Blog und sehen dann, der macht auch einen Podcast und finden dann so den Weg zu uns hier in den Podcast. Stellt sich aber raus, ist gar nicht alles so schlimm, sondern die Hörerzahlen sind sehr stabil, wachsen sogar ein bisschen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Es schwankt so zwischen 1.000 und 1.400 Stammhörern, würde ich mal sagen. Und es kommen auch jede Woche wieder reichlich neue Leute dazu, die mit Folge 1 anfangen, was für mich immer so ein Indiz ist. Ich kenne das von mir, wenn ich einen Podcast ernst anfange zu hören, dann fange ich bei Folge 1 an. Dann ziehe ich mir die alten Folgen alle komplett rein. Außer das sind jetzt irgendwelche Podcasts, die vielleicht News zum Inhalt haben. So, wenn es jetzt irgendwie ein Polit-Podcast wäre, dann würde ich mir jetzt vielleicht die letzten 3-4 Folgen nur anhören. Aber das zeigt mir alles, dass die Hörerzahlen stabil bleiben, auch ohne Blog. Und wie immer gilt, natürlich könnte ich vermutlich sehr, sehr viel mehr Hörer akquirieren, wenn ich jetzt noch irgendwie eine Facebook-Gruppe hätte, einen Twitter-Account, einen Tumblr-Account, den Blog und einen YouTube-Kanal und alles drum und dran. Aber hey, das Thema hier bei mir ist Minimalismus und ich habe halt andere Schwerpunkte in meinem Leben und die sehen halt aus Familie, Freunde, Gesundheit, Ernährung, Schlaf, irgendwas vergessen, Entspannung und auch diesen Podcast zu machen, um mich weiterzubilden, interessante Bücher zu lesen, mich mit Freunden zu treffen, interessante Gespräche zu führen, häufiger mal auf einem Minimalismus-Stammtisch zu erscheinen und eben nicht den Verwaltungsapparat zum Thema Minimalismus hier weiter aufzublähen. Da habe ich schlichtweg keine Zeit und auch keine Lust für. Ich finde das toll, dass andere das tun und das Thema damit weiterbringen. Das ist überhaupt keine Wertung. Ich weiß ja zum Beispiel, dass der Daniel und der Michael total viele Kanäle bespielen und ich bin da sehr beeindruckt von, mit welcher Leichtigkeit die das offenbar tun. Weiß aber auch, dass da schon viel Arbeit dahinter steckt. Und ja, ich habe da jeglichen Neidfaktor oder irgendwie andere Gefühle zu abgelegt, sondern freue mich einfach, dass das Thema Minimalismus weiter in die Gesellschaft getragen wird, dass das am Leben bleibt und ja, dass halt auch nach diesem Aufräumthemen und hey, wir schmeißen mal alles Überflüssige an Kram aus unserem Leben, dass es dann so bei den Leuten an den harten Kern rangeht. Ja, eben zu dem Thema, ey, was ist mit meinem Körper, was ist mit meinen Finanzen, wie sieht so mein Stresspegel aus und ja, einfach so im Leben weiter kommen und das mit Hilfe von ja dieser Entfesselungskunst, Minimalismus, immer mehr Fesseln abzulegen und immer mehr Dinge zu tun, die sich direkt gut auf euer Leben auswirken und auf das Leben derer, die jetzt hoffentlich neu auch dazugekommen sind. Ja, von daher fand ich das schön, dass die Abwesenheit meines Blogs nicht dazu führt, dass der Podcast hier völlig in Vergessenheit gerät. Und ich glaube, damit kann ich mich dann auch für heute verabschieden. Wenn ihr was schreiben wollt, könnt ihr das natürlich immer noch weiter tun. Eure Mails gehen dann bitte einfach an marco.minimalist@googlemail.com. Die kopiere ich jetzt auch nochmal ganz nach oben in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder in einer neuen Folge und sage, habt eine gute Zeit bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Tschüss.